Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Dass der Mensch gerade dabei ist, die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören durch die Erderwärmung, die er zu verantworten hat, das wird nur von notorischen Klimaleugnern bestritten. Dass er aber auch kräftig dazu beiträgt, dass Jahr für Jahr Tier- und Pflanzenarten aussterben, darauf wies heute der Biodiversitätsrat der UNO hin, der heute in Paris seinen Abschlussbericht vorlegte. Das Ergebnis ist alarmierend. Zu den Einzelheiten gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung: eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten legt einen Alternativvorschlag zur Steigerung der Zahl von Organspenden vor. Und Bundespräsident Steinmeier eröffnet die Internetkonferenz Republika in Berlin. Der Hintergrund anschließend: wer weiß, wie sicher dieser Hafen noch ist, jüdisches Leben in den USA. Und dann haben wir noch eine Meldung für alle Fans der Royal Family. Herzogin Meghan hat heute Nachmittag einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Das gab ihr Ehemann Prinz Harry bekannt. Über einen Namen für den Sohn werde noch nachgedacht. So viel dazu. Der Biodiversitätsrat der Vereinten Nationen, der wird häufig mit dem Weltklimarat verglichen, beschäftigt sich aber nicht mit dem Klima, sondern mit dem Artenschutz. Zum Abschluss einer internationalen Konferenz in Paris hat er jetzt seinen Bericht vorgelegt. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, rund 1 Million Tier- und Pflanzenarten sollen vom Aussterben bedroht sein. Die gute Nachricht aber: noch sei es nicht zu spät, um gegenzusteuern. Christiane Kess dazu.
Es ist ein alarmierendes Dokument. Mehr Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, warnt Josef Settele, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und leitend mitverantwortlich für den Bericht, der ein düsteres Bild zeichnet. Von den geschätzt 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde ist etwa 1 Million vom Aussterben bedroht. Dabei verschärft sich das Tempo. Einige könnte es schon innerhalb der kommenden Jahrzehnte nicht mehr geben. Die Zahlen sprechen für sich. Seit dem Jahr 1900 ist auf dem Land die Anzahl der Arten um mindestens 20% zurückgegangen. 85% der Feuchtgebiete sind schon zerstört. Mehr als 40% von Amphibienarten, mehr als 30% der Korallenriffe und mehr als ein Drittel aller Meeressäuger sind in Gefahr. Der Bericht nennt auch einen wirtschaftlichen Schaden im Zusammenhang mit dem Insektensterben. Weil der Großteil der Pflanzen in der Landwirtschaft davon abhängig ist, von Insekten bestäubt zu werden, wird der Verlust bei der weltweiten Ernte auf mehr als 230 bis 570 Milliarden US-Dollar beziffert. Schuld daran, so besagt der Bericht, sind die Menschen, die immer zahlreicher werden. Sie verlangen der Erde immer mehr ab, sagt Sandra Diaz, Co-Vorsitzende des Weltbiodiversitätsrates. Dieser Anstieg an Produktivität und die Art und Weise, wie das erreicht wird, untergräbt die Kapazität der Natur, ihre Prozesse zu regulieren und sich selber zu regenerieren. Zu den immer mehr Lebensmitteln, die die mittlerweile 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde heute brauchen, kommt der Klimawandel. Er spielt eine immer größere Rolle beim Artensterben. Umweltverschmutzung und fremde Tier- und Pflanzenarten in Umgebungen, wo sie nicht hingehören, verschärfen die Bedrohungen für Tiere und Pflanzen. Das alles führt dazu, dass heute mehr als 20% des Landes auf der Erde nichts mehr produzieren, weil sie nicht nachhaltig bewirtschaftet wurden. Wie weit der Mensch in die Ökosysteme seiner Heimat Erde vorgedrungen ist, zeigt sich laut dem Bericht am deutlichsten in den Tropen. Dort sind 100 Millionen Hektar Regenwald, der eigentlich als Kohlenstoffspeicher der Erde gebraucht wird, zwischen 1980 und dem Jahr 2000 verloren gegangen. Der Großteil davon geht auf das Konto der Viehzucht in Lateinamerika und des Plantagenbaus in Südostasien, vor allem für Palmöl. Den einzigen Lichtblick in diesem düsteren Szenario bringt Sandra Diaz so auf den Punkt.
The battle is not lost yet.
Der Kampf ist noch nicht verloren, um das Wohl von zukünftigen Generationen und des Planeten zu garantieren. Allerdings muss jetzt damit begonnen werden. Alles, was bisher getan wurde, reicht nicht aus. Sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Fischerei muss viel mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Die Probleme seien bekannt, sagen die Wissenschaftler. Es gäbe auch etliche Maßnahmen, aber es mangele an der Umsetzung. Eduardo Brondicio, ebenfalls Co-Vorsitzender des Rates, verweist auf die Rolle der indigenen Bevölkerung. Sie geht besser mit der Natur um. Sie sind auf dieser Reise gleichberechtigte Partner. Wir brauchen ihre Teilnahme an der Umweltpolitik. Es gibt viele Beispiele, wo das passiert ist, mit entscheidend positiven Auswirkungen. Außerdem empfehlen die Wissenschaftler, Artenschutz soll in allen Politikbereichen vertreten sein.
Sollte die Bundesregierung eine CO2-Steuer einführen, um dafür zu sorgen, dass der Verbrauch des klimaschädlichen Gases teurer und umweltbewusstes Verhalten billiger wird? In der Union, da sind dazu unterschiedliche Stimmen zu hören. Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat sich am Wochenende klar ablehnend geäußert, aber es gibt durchaus auch abweichende Meinungen. Dazu Barbara Schmidt-Matern.
Das alte Motto "Doppelt hält besser" bringt die CDU in diesen Tagen ordentlich ins Schwitzen. Denn das Tandem Merkel-Kramp-Karrenbauer setzt beim Klimaschutz durchaus unterschiedliche Akzente, vor allem beim umstrittenen CO2-Preis. Hier Angela Merkel.
Da gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Gutachten des Professor Schmidt, des Vorsitzenden des Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Begutachtung, zusammen mit Herrn Professor Edenhofer vom Klimainstitut Potsdam, die dafür werben, auch in dem Nicht-ETS-Bereich durchaus den CO2-Bepreisungsansatz zu verfolgen. Wir wären ja ignorant, wenn wir neueste Gutachten nicht mit aufnehmen würden in unsere Betrachtung.
Deutliche Offenheit signalisierte die Kanzlerin also bei dieser Regierungsbefragung am 10. April im Bundestag. Ganz anders Annegret Kramp-Karrenbauer. Hinter einer CO2-Steuer verberge sich nichts anderes als eine stärkere Belastung für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas, hatte die Parteichefin am Samstag bei einer CDU-Veranstaltung in Halle gesagt.
Und deswegen ist die Frage, ob wir, weil wir zu faul sind zum Nachdenken, ob es bessere Methoden gibt, einfach mal insbesondere kleine Leute belasten, und zwar über Gebühr belasten, eine zutiefst soziale Frage, mit der man nicht leichtfertig umgehen darf.
Der viel diskutierte CO2-Preis, von dem längst nicht klar ist, wann er käme und wie viel er kosten würde, dieser Preis spaltet derzeit die gesamte Union. Teils kursieren Ängste vor einer Gelbwestenbewegung wie in Frankreich. Rückendeckung erhält Kramp-Karrenbauer von der Mittelstandsunion und vom sächsischen Regierungschef Michael Kretschmer. Der Christdemokrat steht wegen der Landtagswahlen im Herbst unter Druck.
Ich halte das für absolut schädlich. Wir brauchen jetzt mal wieder mehr Vernunft, ruhig und sachliches Agieren.
Das fordert auch Armin Laschet. Allerdings wehrt sich der CDU-Parteivize gemeinsam mit Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus gegen Denkverbote. An die Adresse von Annegret Kramp-Karrenbauer gerichtet, sagt Laschet.
Also ich halte das für falsch, einfach Nein zu sagen.
So Laschet am Abend in der ARD. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sieht in der Schweizer CO2-Steuer ein gutes Vorbild.
Wenn man für den ganzen Bereich der Häuser, des Wohnens, die ein Drittel des CO2-Ausstoßes ausmachen, einen Lenkungsmechanismus findet, der es attraktiver macht, in Neues zu investieren, CO2 zu reduzieren, dann finde ich, kann man sich diesem Gedanken nähern.
Die Debatte polarisiert die verschiedenen Lager in der Union derzeit so sehr, dass die CDU-Vorsitzende am Morgen im Deutschlandfunk deutlich zurückrudert. Der Parteivorstand habe lediglich eine Mineralölsteuererhöhung abgelehnt, nicht die CO2-Steuer als Ganzes. Kramp-Karrenbauer plädiert für einen Strauß unterschiedlicher Maßnahmen.
Etwa durch Zertifikatehandel, etwa durch Emissionshandel, etwa durch die Frage, wie man auch steuerlich durchaus anreizen kann.
Der Frage, warum Zugfahrten in Deutschland nach wie vor viel teurer sind als Flugreisen, weicht die CDU-Vorsitzende hingegen aus. Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert unterdessen die Einführung einer Kerosinsteuer.
Das muss man nicht alles über eine CO2-Steuer machen. Wir haben bei Flugzeugen überhaupt gar keine Besteuerung von Kerosin. Das heißt, alles, was richtig umweltschädlich ist, das wird auch noch steuerbegünstigt.
Und die SPD? Ist zwar für eine CO2-Steuer, die Sozialdemokraten sind aber vor allem mit sich selbst und mit ihrem Juso-Chef Kevin Kühnert beschäftigt. Der hatte im Zeit-Interview auf Nachfrage über Enteignungen gesprochen, aber nicht ein Wort über den Klimaschutz verloren.
Dass in Deutschland viel zu wenige Menschen bereit sind, im Fall des Falles als Organspender oder Spenderin zur Verfügung zu stehen, das ist ein seit langem bekannter Befund. Doch was kann dagegen unternommen werden? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, er hat vor wenigen Wochen in seiner Funktion als Abgeordneter gemeinsam mit Parlamentariern anderer Fraktionen vorgeschlagen, dass jeder Mensch zunächst einmal als Organspender gelten soll, wenn er zu Lebzeiten nicht widerspricht. Und heute legte eine andere Gruppierung um Grünen-Chefin Annalena Baerbock nach. Sie legt einen anderen Schwerpunkt. Gudula Geuter weiß mehr.
Zwei Gesetzentwürfe zur Organspende liegen auf dem Tisch. Noch vor der Sommerpause sollen sie in den Bundestag eingebracht werden. Abgestimmt wird im Herbst. Für beide Entwürfe setzen sich Abgeordnete quer durch die Fraktionen ein. Und die weitere Gemeinsamkeit: angesichts von 10.000 Menschen, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, wollen beide die Spendenbereitschaft verbessern. Der Weg dahin allerdings unterscheidet sich massiv. Nach dem heute vorgestellten Papier soll, wie bisher, nur als Organspender in Frage kommen, wer das will. Anders der Entwurf von Jens Spahn, Karl Lauterbach und anderen. Demnach soll jeder in Frage kommen, der nicht widerspricht. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping fasst heute den Unterschied so zusammen.
Wir wollen, dass sich möglichst viele Menschen bewusst für ein Ja zur Organspende entscheiden. Jens Spahn möchte, dass sich möglichst wenige bewusst für ein Nein entscheiden und wird Schweigen als Zustimmung werten. Und damit möglichst viele schweigen, errichtet der Gesetzentwurf aus dem Hause Spahn auch entsprechende Hürden für ein bewusstes Nein.
Die Ablehnung des Spahn-Vorschlags eint die Politikerinnen über Parteigrenzen hinweg. Auch die FDP-Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus zeigt sich empört.
Bei der Datenschutzgrundverordnung müssen Sie für jedes heruntergeladene Bild eine Unterschrift haben und müssen das bestätigen, dass man das darf. Und bei den eigenen Organen, da wird Schweigen als Willenserklärung gewertet. Also das ist nicht das Menschenbild, das wir haben.
Die Frauen, die hinter dem neuen Entwurf stehen, setzen auf Information und auf vielfache Nachfrage lebenslang. Wird der Pass oder Personalausweis ausgestellt oder verlängert, soll nach der Spendenbereitschaft gefragt werden. Entscheiden muss sich der Gefragte aber nicht. Alle 2 Jahre soll der Hausarzt das Thema Organspende ansprechen. Wer will, kann seine Entscheidung jederzeit in ein Online-Register eintragen. Es gehe darum, das Thema im Bewusstsein zu halten, so die SPD-Politikerin Hilde Mattheis.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll Informationsmaterial entwickeln und es wird bei jeder Ausweisstelle, auch bei der Ausländerbehörde, mehrsprachig aufgelegt. Der Hausarzt ist der nächste Baustein. Und das Infotelefon, das es ja auch jetzt schon gibt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der nächste Baustein.
Die Voraussetzungen, auf diese Weise die Spendenbereitschaft zu erhöhen, halten die Befürworterinnen dieses Entwurfs für gut. 84% der Menschen in Deutschland sprechen sich für die Spende aus. Nur 36% hätten aber den Organspendeausweis, so die Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Das heißt, es mangelt in der Bevölkerung nicht an Solidarität, es mangelt auch nicht an Bereitschaft zu spenden, sondern es mangelt daran, dass es wirklich einfach für die Menschen ist, als Organspenderin oder Organspender registriert zu werden.
Im ZDF begrüßt Bundesgesundheitsminister Spahn die Diskussion, hält aber an seiner Widerspruchslösung fest. Ihm selbst sei die früher zu weit gegangen, stattdessen habe er auf bessere Information gesetzt.
Und ich muss jetzt einfach 6 Jahre später feststellen, das hat auch alles nichts gebracht. Wir debattieren dieses Thema auch seit 10, 20 Jahren und stellen fest, die Zahlen wären eher schlechter als besser. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine höhere Verbindlichkeit auch hier.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte Spahns Entwurf schon früher scharf kritisiert. Die größere Freiwilligkeit im neuen Entwurf begrüßt der Vorstand Eugen Brisch und fordert gleichzeitig die Transplantation von den Verteilungskriterien über die Organisation bis zur Kontrolle zu verstaatlichen.
Hunderte Raketen sind in den vergangenen Tagen vom Gazastreifen aus auf israelischem Gebiet niedergegangen. Dass das eine ernste Bedrohung ist, zeigt die Zahl der Toten und Verletzten. Das israelische Militär, das reagierte drastisch. Die Feuerpause aber, auf die sich nach palästinensischen Angaben beide Seiten verständigt haben, sie scheint vorerst zu halten. Benjamin Hammer dazu.
Auch heute ließen sich die Planer des Eurovision Song Contests vom Konflikt in der Nähe von Tel Aviv nicht beeindrucken. Zumindest ließen sie sich das nicht anmerken. Mehrere Künstler probten ihre Songs auf der Bühne im Messezentrum von Tel Aviv, rund 75 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Eine Vertreterin des israelischen Fernsehsenders Kan sagte, man wolle den ESC-Delegationen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und man hoffe, dass nichts geschehe, was zu einer Absage des Wettbewerbes führen könnte. Aktuell sieht es so aus, als habe sich die Lage vorerst beruhigt. Die von den Palästinensern verkündete Waffenruhe hält. Militante Palästinenser schießen keine Raketen mehr. Die israelische Luftwaffe reagiert nicht mehr mit Angriffen. Doch schon mehrfach hatte es in den vergangenen Monaten eine Waffenruhe gegeben und mehrfach war diese gebrochen worden. Israels Premier Netanyahu versucht sich nun an einem politischen Spagat. Einerseits unterstützt er die Waffenruhe, wohl auch in der Hoffnung, dass es während des Eurovision Song Contests ruhig bleibt. Andererseits verschärft er seine Rhetorik. Die Militärkampagne gegen die Hamas, sagte Netanyahu, sei noch nicht beendet.
Während zwischen der Hamas und Israel Raketen geflogen sind, belassen es im Konflikt zwischen den USA und dem Iran beide Seiten bisher bei Drohgebärden. Drohgebärden, die allerdings natürlich das Potenzial für eine militärische Eskalation innehaben. US-Präsident Trump hat jetzt Flugzeugträger in die Region entsandt. Thorsten Teichmann.
Auf Bildern des US-Verteidigungsministeriums von vor zwei Wochen sind die Flugzeugträger USS Dennis und Lincoln beim gemeinsamen Manöver im Mittelmeer zu sehen. Die Stennis kam über den Suezkanal aus dem Persischen Golf, schreibt die Navy Times. Genau dorthin wird jetzt der andere Flugzeugträger verlegt. Die USA halten den militärischen Druck aufrecht. Bei US-Außenminister Pompeo und dem nationalen Sicherheitsberater Bolton klang es noch so, als würden sie ihre Präsenz mit Blick auf Iran verstärken. US-Außenminister Pompeo hatte bei seinem Flug nach Europa zumindest eingeräumt, dass die Route der USS Lincoln nicht ganz neu ist. Something we've been working on for a little while. Es ist absolut richtig, dass wir beobachtet haben, wie Iran eskalierend handelt, und wir werden Iran verantwortlich machen für Angriffe auf US-Interessen. Zuvor hatte der nationale Sicherheitsberater Bolton erklärt, als Reaktion auf beunruhigende Hinweise und Warnungen hätten die Vereinigten Staaten den Flugzeugträger USS Lincoln und Bomber der US-Luftwaffe an den Persischen Golf verlegt. Das ist so offenbar falsch. Mehr noch, der ehemalige Kommandeur Mark Hertling sagt im Nachrichtensender CNN, es sei völlig unangebracht für Bolton, eine Verlegung von Truppen anzukündigen.
It's inappropriate. First of all, he is a national security advisor.
Zum einen ist er ein nationaler Sicherheitsberater. Er ist nicht Teil der Befehlskette für die Stationierung von Schiffen. Und zweitens ist das eine Ankündigung, die der Präsident oder der Verteidigungsminister machen sollten. Meiner Meinung nach ist das etwas bizarr. Boltons Ankündigung stützt in Washington außerdem den Verdacht, Trumps nationaler Sicherheitsberater wolle in den Konflikt mit Iran doch militärisch eingreifen. Bolton war jahrelang für einen Regimewechsel in Teheran eingetreten. Erst vergangene Woche musste er sich dafür wieder im Fernsehsender Fox rechtfertigen. Kein Zweifel, die Iraner verdienen eine bessere Regierung. Aber es handelt sich nicht nur um eine religiöse Diktatur, sondern auch um eine Militärdiktatur. Das ist ein sehr schwieriger Umstand. Wir werden sehen, was passiert. US-Präsident Trump hatte vor knapp einem Jahr das Atomabkommen aufgekündigt. Seitdem versucht er mit Sanktionen Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die USA verlangen, dass Irans Führung ihren Einfluss in der Region, zum Beispiel in Syrien, zurückfährt, Rechte der eigenen Bevölkerung achtet und neu verhandelt über Atomwaffen, konventionelle Rüstung und Irans Unterstützung für Organisationen wie Hisbollah. Die Trump-Administration setzt auf eine Strategie des maximalen Drucks. Irans Revolutionsgarde wurde als Terrororganisation eingestuft. In der Folge hatte Irans Präsident Rouhani vergangene Woche ein Gesetz unterzeichnet, in dem Iran US-Streitkräfte im Nahen und Mittleren Osten zu Terroristen erklärt. Eine große Konfrontation schließen viele aus, aber Iran könnte die USA und ihre Verbündeten im Nahen und Mittleren Osten treffen, erklärt der Politikanalyst Ali Waez. Ich denke, dass sie eher Vergeltung üben werden in der Region, wo sie Einfluss haben und leichter die Verantwortung abstreiten können. In Washington wird spekuliert, Iran könnte den Transport von Öl durch die Meerenge von Hormuz unterbrechen. Zur Abschreckung befindet sich bereits der Flugzeugträger USS Eisenhower im Arabischen Meer. Auch darüber kein Wort von Sicherheitsberater Bolton in seiner Ankündigung.
Seit Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist, steht die Gefahr eines weltweiten Handelskriegs im Raum. Trump hat ja gegenüber China bereits Strafzölle erheben lassen. Jetzt hat er angekündigt, diese Zölle noch einmal zu erhöhen. Er wählte dazu übrigens das Medium seines Vertrauens, Twitter nämlich. Übermorgen sollten eigentlich in Washington Gespräche zur Lösung des Handelsstreits stattfinden. Peking hat jetzt mitgeteilt, dass es an dem Termin trotz der neuen Drohung festhalten will. Axel Dorloff.
Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Gang Shuang ist nicht unbedingt für seinen humorvollen Umgang mit der Presse bekannt. Aber sogar er musste an diesem Nachmittag in Peking mehrmals schmunzeln. Immer wieder wollten internationale Journalisten von ihm wissen, ob nun jemand aus Peking zu den Handelsgesprächen nach Washington fahren würde oder nicht. Und wer denn genau und wie viele? Aber genaue Details gab es nicht. Die nächste Runde der Handelsgespräche wird mit großem Interesse beobachtet, sowohl im Inland als auch im Ausland. Es gibt dazu viele internationale Kommentare. Wir versuchen, uns ein Bild von der Lage zu machen. Was ich Ihnen hier sagen kann, ist, dass sich das chinesische Verhandlungsteam auf die Gespräche in den USA vorbereitet. Ob die Verhandlungen aber nun wie geplant am Mittwoch beginnen, ob Vizeministerpräsident Liu He wie geplant die Delegation anführt und ob man schon in dieser Woche, wie erhofft, mit einem Kompromiss rechnen kann, dazu nichts. Nur ein Schmunzeln. Und ein Verweis darauf, dass man die verantwortlichen Stellen fragen müsse. Was aber in China ein mysteriöser Verweis ist, weil das mit den verantwortlichen Stellen in einem streng autoritären Einparteienstaat so eine Sache ist. Zuvor hatten US-Medien spekuliert, dass China eine Absage der Verhandlungen erwäge. Der Grund: US-Präsident Trump hatte gestern überraschend angekündigt, die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China von Freitag an von bisher 10% auf 25% zu erhöhen. Im Pekinger Außenministerium hieß es dazu von Sprecher Gang Shuang: In Bezug auf die US-Drohung, chinesische Produkte mit neuen Zöllen zu belegen, sage ich, ähnliche Situationen gab es bereits mehrmals zuvor. Die Position der chinesischen Seite ist konstant und klar. Die USA kennen unsere Haltung. Die Handelsgespräche zwischen beiden Ländern haben bislang 10-mal stattgefunden und wir sind positiv vorangekommen. Sagen zumindest die Chinesen. US-Präsident Trump schien das, zumindest gestern noch, anders zu bewerten. Oder er ist lediglich dabei, eine maximale Drohkulisse aufzubauen. Seine gestrige Ankündigung einer weiteren Zollerhöhung ab Freitag sei als Warnung zu verstehen, sagte Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump. Ein Warmschießen also vor der neuen Verhandlungsrunde. Die Aktienkurse in China gaben heute jedenfalls nach. Der Leitindex in Shenzhen -7,6%, der in Shanghai -5,6%. Klar ist, eine Einigung im Handelsstreit muss aus Sicht der Amerikaner strukturelle Änderungen der chinesischen Wirtschaft enthalten. Da sich aber gerade das als extrem schwierig gestaltet, hat es bislang noch nicht für einen Handelsvertrag oder auch nur für Eckpunkte dazu gereicht. Seit Juli vergangenen Jahres überziehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit Sonderzöllen. Die USA haben auf fast die Hälfte aller Einfuhren aus China bereits höhere Zölle erhoben. Sie beklagen unzureichenden Marktzugang, Technologieklau und unfaire Wettbewerbsbedingungen für ausländische Unternehmen. US-Präsident Trump möchte außerdem das riesige Handelsdefizit mit China abbauen.
Die europäischen Christdemokraten und der ungarische Ministerpräsident Orbán, da geht derzeit nicht viel zusammen. Der Grund: die Anti-EU-Stimmung, die Orbán in seinem Wahlkampf verbreitet. Die Europäische Volkspartei, die hat vor einiger Zeit ja entschieden, die Mitgliedschaft seiner Fidesz-Partei in der EVP zunächst auszusetzen. Und jetzt hat Orbán im Gegenzug seine Unterstützung für Spitzenkandidat Manfred Weber zurückgezogen. Ralf Siener.
Jetzt kommt genau der Bruch, den Manfred Weber lange Zeit vermeiden wollte, der Bruch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. 12 von 216 Stimmen hatte Orbáns Fidesz-Partei in der EVP, bevor die Fidesz-Mitgliedschaft in der konservativen Volkspartei auf unbefristete Zeit ausgesetzt wurde. Auf Orbáns Unterstützung und auf die Fidesz-Stimmen muss EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber verzichten, wenn er nach der Europawahl Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden möchte. Doch gleichzeitig verbessert Manfred Weber seine Position im Europawahlkampf, denn wegen Orbáns EVP-Mitgliedschaft hatte sich Weber angreifbar gemacht und galt bei den Grünen als Juncker-Nachfolger nicht wählbar. Weber hat jetzt zwar Orbáns Unterstützung verloren, aber den Kreis seiner potenziellen Unterstützer dadurch erweitert.
Noch ist ja nicht endgültig entschieden, wann genau Deutschland aus der Kohle aussteigt. Die dafür zuständige Kommission hatte das Jahr 2038 als Termin vorgeschlagen. Fest steht aber, die betroffenen Bundesländer stehen vor einem enormen Strukturwandel, der viel Geld erfordern wird. Die Ministerpräsidenten der Ostkohleländer wurden heute in Brüssel vorstellig, um die Kommission von der Notwendigkeit milliardenschwerer Hilfen zu überzeugen. Kolja Unger weiß mehr.
Wirtschaftswachstum trotz Kohleausstieg? Das wünschen sich zumindest die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen Michael Kretschmer und Rainer Haseloff träumt Brandenburgs Dietmar Woidke von Neuansiedlungen. Konkret von
Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, es sind Unternehmen der chemischen Industrie, es sind aber auch gerade Unternehmen, die im Energiebereich unterwegs sind.
Gespräche mit Investoren gab es schon viele, seit sich abzeichnete, dass der Kohleausstieg kommen würde. Allein Der Erfolg sollte sich noch nicht so recht einstellen.
Wir haben gerade für Industrieunternehmen, für größere Konzerne momentan nicht die ausreichende Attraktivität für Ansiedlung.
Um auch Großkonzerne mit staatlichen Förderungen in die Lausitz zu locken, erhoffen sich die drei Ministerpräsidenten nun von der EU eine Änderung im Subventionsrecht. Staatliche Beihilfen nicht nur für kleinere und mittlere Betriebe. Auch ein 17-Milliarden-Unternehmen wie der von Haseloff als Beispiel angeführte Linde-Konzern solle zukünftig bezuschusst werden können, um in Ostdeutschland energieumweltfreundlich in Wasserstoff zu speichern. Die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung relativiert Amtskollege Woidke.
Da geht es nicht um Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Regionen, sondern es geht um Kompensation von Arbeitsplätzen.
Der SPD-Politiker geht von einem Verlust von bis zu 35.000 Arbeitsplätzen aus. Und das in einer Region mit enormer Zustimmung für die AfD. Klar, dass er und seine beiden Amtskollegen von der CDU sich da noch vor der Europawahl ein positives Signal aus Brüssel erhoffen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer malt sich gerade jetzt gute Chancen in Sachen Subventionsrecht aus.
Derzeit ist ein Fenster der Möglichkeiten offen und deswegen müssen wir jetzt auch die Sachen klären und dafür werben. Die Kommissionsmitarbeiter, die Generaldirektoren und Stellvertreter, die werden auch nach der Europawahl noch da sein. Und das sind die entscheidenden Personen, die dann auch beeinflussen können, in welche Richtung es geht. Und es ist sehr erfreulich, dass sie in weiten Teilen unsere Position und auch die Notwendigkeit, dass wir für den Ausstieg aus der Kohleverstromung auch ein unterstützendes System brauchen, dass sie das teilen.
Zumal sollten auch andere EU-Länder die gemeinsamen Klimaziele ernst nehmen, der deutsche Kohleausstieg Modellcharakter haben könnte. Derzeit gibt es 41 Kohleregionen in Europa. Diese werden künftig, falls sie es noch nicht tun, vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Die Internetkonferenz Republika in Berlin. Schon lange ist sie kein Insider-Treffen für Nerds mehr. Im Gegenteil, bei der diesjährigen Ausgabe werden rund 10.000 Teilnehmer erwartet. Und auch sonst könnte der ein oder andere auf die Idee kommen, dass das Treffen arrondiert geworden sein könnte. Denn in diesem Jahr hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Veranstaltung eröffnet. Christoph Sterz hat zugehört.
Jahrelang haben die Macher der Digitalkonferenz Republika Einladungen rausgeschickt an das jeweils aktuelle Staatsoberhaupt. Beim 13. Mal hat es nun geklappt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Was hat eigentlich eine so analoge Institution wie der Bundespräsident auf einer so digitalen Veranstaltung wie der Republika zu suchen? Und diejenigen, die besonders kritisch sind, die werden vielleicht fragen, wie weit ist es eigentlich mit dieser freigeistigen, ungebundenen, nicht hierarchischen Konferenz gekommen, dass sie das Staatsoberhaupt zur Eröffnung einlädt. Oder manche werden schon befürchten, am Ende müssen wir mit dem noch die Nationalhymne singen.
Das offizielle Motto der Republika lautet Too Long Didn't Read. Es beschreibt das Phänomen, vor lauter Nachrichten, WhatsApps, Tweets und Infos im Netz keine Zeit mehr zu haben, den kompletten Text mehr als die Überschrift zu lesen. Die Republika will da einen Gegenimpuls setzen, mit ausführlichen Debatten, mit über 500 Stunden Programm. Eine Ausführlichkeit ganz im Sinne des Bundespräsidenten.
Denn das Motto der diesjährigen Republika, das Lob des langen Arguments oder das Bekenntnis zur Recherche, Differenzierung und Abwägung gegen Unwissen, Grobschlächtigkeit und falsche Vereinfachung, dieses Motto ist ein Weckruf an die politische Debattenkultur. Und ich setze hinzu, eben nicht nur im Netz, sondern ganz allgemein ein notwendiger Weckruf, wie ich finde, gegen den Zeitgeist von Verkürzung und Vereinfachung.
Es sei an der Zeit, gerade in politischen Debatten im Netz Wertschätzung, Vertrauen und Respekt walten zu lassen. Die Mehrheit dürfe nicht zulassen, dass im Netz eine kleine, laute Minderheit ungestört Hass und Hetze ausbreiten könne. Die politischen Räume dürften nicht den tobenden Scheinriesen überlassen werden, so Steinmeier. Dafür sei es auch nötig, endlich die großen sozialen Netzwerke aus den USA stärker zu regulieren.
Wer hier in Deutschland und Europa das große Geschäft macht, der muss sich auch an unsere Regeln halten. Wer hier Geschäft macht, muss geltendes Recht achten und nicht immer wieder Grenzen austesten, Schlupflöcher suchen und Umsetzung verschleppen. Und wer das dennoch tut, der muss mit Konsequenzen und wo notwendig auch mit Strafen rechnen. Und das gilt generell vom Datenschutz über das Wettbewerbsrecht bis hin zum Strafrecht.
Die Frage, welche neue Regeln es braucht, wie zum Beispiel vermieden werden kann, dass es im Europawahlkampf zu digitalen Manipulationen kommt, das ist auch über Steinmeiers vielbeklatschte Rede hinaus ein wichtiges Thema auf der Republika. Daneben geht es aber auch um künstliche Intelligenz, um Umwelt und Nachhaltigkeit oder auch um die Zukunft der Arbeit bis Mittwoch in Berlin.
Christoph Sterz war das über die Eröffnung der Republika in Berlin. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann Ihnen. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.